3.4.2022 1:30 Uhr. Die neue Weltordnung, die unter dem Vorwand eines Krieges in der Ukraine vorbereitet wird. Steigende Spannungen, Teil 12. Die militärische Intervention in der Ukraine wurde nicht am 24. Februar von Russland, sondern eine Woche zuvor durch die Ukraine ausgelöst. Die OSZE ist Zeuge. Der lokale Konflikt in der Ukraine war von Washington geplant worden, um eine neue Weltordnung durchzusetzen, von der Russland und dann China ausgeschlossen werden sollen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Russlands Militäroperationen in der Ukraine finden seit mehr als einem Monat statt, aber die Propaganda-Operationen der NATO schon seit anderthalb Monaten. Quelle: Fulternet.org. JWD. Von Thierry Mösan. Quelle: Fulternetzwerk. Paris, Frankreich. 29. März 2022. Zum Bild. Quelle: Fulternet.org. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden bezeichnete seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin als Schlechter. Anschließend erklärte er um Gottes Willen, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben. Das US-Außenministerium versuchte, diese Äußerungen abzuschwächen, indem es versicherte, dass Präsident Biden lediglich davon sprach, Macht über Russlands Nachbarn auszuüben, aber er sagte nicht, wo Russland eine solche Macht ausüben würde. Dieser Artikel folgt auf. Erstens. Russland will die USA zwingen, die UN-Charta zu respektieren, 4. Januar 2022. Zweitens. Washington setzt den RAND-Plan in Kasachstan fort, dann in Transnistrien, 11. Januar 2022. Drittens. Washington weigert sich, auf Russland und China zu hören, 18. Januar 2022. Viertens. Washington und London, von Taubheit getroffen, 1. Februar 2022. Fünftens. Washington und London versuchen, ihre Dominanz über Europa zu bewahren, 8. Februar 2022. Sechstens. Zwei Interpretationen des ukrainischen Falles, 16. Februar 2022. Siebtens. Washington läutet die Kriegsglocke, während die Alliierten sich zurückziehen. Achtens. Wladimir Putin erklärt den Straussianern den Krieg, 1. März 2022. Neuntens. Ein Haufen Rauschgiftsüchtiger und Neonazis. 8. März 2022 eigene Übersetzung, JWD. Zehntens. Israel fassungslos über ukrainische Neonazis, 8. März 2022. Elftens. Ukraine die große Manipulation, 22. März 2022. Wie immer wird die Kriegspropaganda der Angelsachsen von London aus koordiniert. Seit dem Ersten Weltkrieg haben sich die Briten ein beispielloses Know-how angeeignet. 1914 war es ihnen gelungen, ihre eigene Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die deutsche Armee in Belgien Massenvergewaltigungen praktizierte und dass es die Pflicht eines jeden Briten war, diesen armen Frauen zu Hilfe zu kommen. Das war eine bereinigte Version im Verhältnis zur Erwähnung des Versuchs von Kaiser Wilhelm II., mit dem englischen Kolonialreich zu konkurrieren. Am Ende dieses Konflikts forderte die britische Bevölkerung eine Entschädigung für die Opfer. Man versuchte, sie zu identifizieren, aber erkannte dann, dass die Fakten außerordentlich übertrieben worden waren. Zum Bild. Quelle: Fulternet.org. Präsident Zelensky erklärte Russland den Krieg, indem er den in seine Armee eingegliederten Antiristentruppen befahl, ab dem 17. Februar die russischen Bürger des Donbass anzugreifen. Dann schwenkte er vor den politischen Führern der NATO-Mitgliedstaaten das rote Tuch, indem er erklärte, er werde die Atombombe erwerben, unter Verletzung internationaler Verträge. Dieses Mal, im Jahr 2022, gelang es den Briten, die Europäer davon zu überzeugen, dass die Russen am 24. Februar die Ukraine angegriffen haben, um in sie einzumarschieren und sie zu annektieren. Moskau würde versuchen, die Sowjetunion wiederherzustellen und würde sich darauf vorbereiten, alle seine ehemaligen Besitzungen nacheinander anzugreifen. Diese Version ist für die westliche Bevölkerung ehrenwerter, als die Thukydides-Falle zu evozieren. Ich werde darauf zurückkommen. In Wirklichkeit griffen Kiewer Truppen am Nachmittag des 17. Februar ihre eigene Bevölkerung im Donbass an. Dann schwenkte die Ukraine mit der Rede von Präsident Zelensky vor den politischen und militärischen Führern der NATO in München das rote Tuch vor dem russischen Stier, als er ankündigte, dass sein Land Atomwaffen erwerben werde, um sich vor Russland zu schützen. Sie glauben mir nicht? Hier sind die OSZE-Berichte an der Donbass-Grenze. Seit Monaten hatte es dort keine Kämpfe mehr gegeben, aber die neutralen Beobachter der Organisation zählten ab dem Nachmittag des 17. März 1400 Explosionen pro Tag. Sofort haben die Rebellenprovinzen Donetsk und Luhansk, die sich immer noch als Ukrainer betrachten, aber Autonomie innerhalb der Ukraine beanspruchen, mehr als 100.000 Zivilisten evakuiert, um sie zu schützen. Die meisten zogen sich ins Innere des Donbass zurück, andere flohen nach Russland. Zum Bild. Quelle: Fulternet.org. Anzahl der im Donbass registrierten Explosionen. Quelle: OSZE. In den Jahren 2014 und 2015, als es einen Bürgerkrieg zwischen Kiew einerseits und den beiden Provinzen Donetsk und Luhansk andererseits gab, waren die materiellen und menschlichen Verluste nur Sache der inneren Angelegenheiten der Ukraine. Im Laufe der Zeit jedoch beschloss fast die gesamte ukrainische Bevölkerung des Donbass auszuwandern und erwarb die doppelte russische Staatsbürgerschaft. Daher war Kiews Angriff am 17. Februar auf die Bevölkerung des Donbass, ein Angriff auf ukrainisch-russische Bürger. Moskau rettete sie, in höchster Not, ab dem 24. Februar. Diese Chronologie ist unbestreitbar. Es war nicht Moskau, das diesen Krieg wollte, sondern Kiew, trotz des vorhersehbaren hohen Preises. Präsident Zelensky hat sein Volk bewusst in Gefahr gebracht und trägt die alleinige Verantwortung für das, was es heute noch durchmacht. Warum hat er so gehandelt? Seit Beginn seiner Amtszeit hat Volodymyr Zelensky die Unterstützung des ukrainischen Staates, die mit seinem Vorgänger Petro Poroschenko begonnen hatte, bis zur Veruntreuung von Geldern durch seine US-Sponsoren und die Extremisten seines Landes, die Banderisten, fortgesetzt. Präsident Putin nannte erstere einen Haufen Drogensüchtige und letztere einen Haufen Neonazis. Volodymyr Zelensky hat nicht nur öffentlich erklärt, dass er den Donbass-Konflikt durch die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen nicht lösen will, sondern er hat auch seinen Mitbürgern verboten, in Schulen und Verwaltungen Russisch zu sprechen, und, schlimmer noch, am 1. Juli 2021 ein Rassengesetz unterzeichnet, das Ukrainer, die ihre slawische Herkunft beanspruchen, de facto vom Schutz durch Menschenrechte und Grundfreiheiten ausschließt. Die russische Armee drang zuerst in ukrainisches Territorium ein, nicht vom Donbass aus, sondern von Weißrussland und der Krim. Sie zerstörte alle ukrainischen Militäreinrichtungen, die jahrelang von der NATO genutzt wurden, und kämpfte gegen die Banderisten-Regimenter. Sie widmet sich nun ihrer Vernichtung im Osten des Landes. Die Propagandisten in London und ihre fast 150 Kommunikationsagenturen auf der ganzen Welt versichern uns, dass die besiegte russische Armee, zurückgeschlagen vom glorreichen ukrainischen Widerstand, ihr ursprüngliches Ziel, Kiew einzunehmen, aufgegeben habe. Niemals, absolut nie, hat Präsident Putin gesagt, dass Russland Kiew einnehmen, den gewählten Präsidenten Zelensky stürzen und sein Land besetzen werde. Im Gegenteil, er hat immer gesagt, dass seine Kriegsziele darin bestünden, die Ukraine zu entnazifizieren und ausländische, NATO-Waffenbestände zu beseitigen. Genau das tut er. Die ukrainische Bevölkerung leidet. Wir entdecken, dass Krieg grausam ist, dass er immer unschuldige Menschen tötet. Wir sind heute von unseren Emotionen überwältigt, und da wir den ukrainischen Angriff vom 17. Februar nicht kennen, ärgern wir uns über die Russen, die wir fälschlicherweise für Aggressoren halten. Wir empfinden nicht das gleiche Mitgefühl für die Opfer des gleichzeitigen Krieges im Jemen, seine 200.000 Toten, darunter 85.000 Kinder, die an Hunger gestorben sind. Aber es ist wahr, dass Jemeniten in den Augen des Westens nur Araber sind. Leiden sollte nicht a priori als Beweis dafür interpretiert werden, dass wir Recht haben. Kriminelle leiden wie unschuldige Menschen. Zum Bild. Quelle. Fulternet.org. Der ukrainischen Delegation beim Internationalen Gerichtshof ist es gelungen, sicherzustellen, dass kein Urteil in der Sache gefällt wird, sondern eine Anordnung, mit der eine vorläufige Maßnahme gegen Russland verhängt wird. Der Internationale Gerichtshof, IGH, also das interne Tribunal der Vereinten Nationen, wurde von der Ukraine angerufen und hat am 16. März vorsorglich Russland angewiesen, den Krieg zu beenden und seine Truppen abzuziehen. Nun, wie ich aber gerade gezeigt habe, gibt das Gesetz Russland Recht. Wie ist eine solche Manipulation des Gerichtshofs möglich? Die Ukraine bezog sich auf die Tatsache, dass Präsident Putin während seiner Rede über die russische Militäroperation erklärte, dass die Menschen im Donbass Opfer eines Völkermords seien. Sie leugnete daher diesen Völkermord und warf Russland vor, dieses Argument missbraucht zu haben. Im Völkerrecht bezieht sich das Wort Völkermord nicht mehr auf die Ausrottung einer ethnischen Gruppe, sondern auf ein von einer Regierung angeordnetes Massaker. In den vergangenen 8 Jahren wurden im Donbass 13.000 bis 22.000 Zivilisten getötet, je nachdem, ob man sich auf die Statistiken der ukrainischen Regierung oder die der russischen Regierung bezieht. Russland, das seine Argumentation schriftlich eingereicht hatte, argumentiert, dass es sich nicht auf die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermords stützt, sondern auf Artikel 51 der UN-Charta, der einen Krieg zur Selbstverteidigung autorisiert, was Präsident Putin in seiner Rede explizit erklärt hatte. Das Gericht hat nicht versucht, irgendetwas zu überprüfen. Es hielt einfach an der ukrainischen Leugnung fest. Es kam daher zu dem Schluss, dass Russland die Konvention missbräuchlich als Argument herangezogen habe. Da Russland es im Übrigen nicht für erforderlich hielt, sich vor dem Gerichtshof physisch vertreten zu lassen, nutzte der Gerichtshof seine Abwesenheit, um ihm eine abwegige Sicherungsmaßnahme aufzuerlegen. Russland, das sich seines Rechts sicher war, hat sich geweigert, sich daran zu halten, und fordert ein Urteil in der Sache, das nicht vor Ende September gefällt werden wird. Mit all diesem Gesagten können wir die Doppelzüngigkeit des Westens nur verstehen, wenn wir die Ereignisse in ihren Kontext stellen. Seit den letzten 10 Jahren haben uns die US-Politikwissenschaftler versichert, dass der Aufstieg Russlands und Chinas zu einem unvermeidlichen Krieg führen werde. Der Politikwissenschaftler Graham Allison schuf dazu das Konzept der Thukydides-Falle. Er bezog sich auf die Peloponnesischen Kriege im 4. Jahrhundert v.Chr. zwischen Sparta und Athen. Der griechische Stratege und Historiker Thukydides analysierte, dass Kriege unvermeidbar würden, als Sparta, welches Griechenland beherrschte, erkannte, dass Athen ein Imperium eroberte und Spartas Hegemonie ersetzen könnte. Die Analogie ist vielsagend, aber sie ist falsch. Sparta und Athen waren benachbarte griechische Städte, die Vereinigten Staaten, Russland und China haben jedoch nicht die gleiche Kultur. Zum Beispiel lehnt China Präsident Bidens Vorschlag für den Handelswettbewerb ab. Es steht im Gegensatz zu Chinas Win-Win-Tradition. Dabei bezieht es sich nicht auf Handelsverträge, die für beide Parteien von Vorteil sind, sondern auf seine Geschichte. Das Reich der Mitte hat eine extrem große Bevölkerung. Der Kaiser war gezwungen, seine Autorität maximal zu delegieren. Noch heute ist China das am stärksten dezentralisierte Land der Welt. Wenn er ein Dekret erließ, hatte dies praktische Konsequenzen in einigen, aber nicht in allen Provinzen. Der Kaiser musste daher sicherstellen, dass jeder ortsansässige Statthalter sein Dekret nicht als irrelevant ansah und seine Autorität nicht vergaß. Er bot dann denjenigen, die nicht von dem Dekret betroffen waren, eine Entschädigung an, damit sie sich immer seiner Autorität unterworfen fühlten. Seit Beginn der Ukraine-Krise hat China nicht nur eine blockfreie Haltung eingenommen, sondern auch seinen russischen Verbündeten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geschützt. Zu Unrecht befürchteten die USA, dass Peking Waffen nach Moskau schicken würde. Das war noch nie der Fall, auch wenn es zum Beispiel logistische Hilfe in Form von zubereiteten Mahlzeiten für die Soldaten gibt. China beobachtet, wie die Dinge laufen und leitet daraus ab, wie sie ausgehen werden, wenn China versuchen wird, die Rebellenprovinz Taiwan zurückzuerobern. Peking hat Washingtons Angebote freundlicherweise abgelehnt. Peking denkt langfristig und weiß aus Erfahrung, dass es aufs Neue vom Westen geplündert wird, wenn es Russlands Zerstörung zulässt. Sein Heil ist nur mit Russland möglich, selbst wenn es Russland eines Tages in Sibirien herausfordern muss. Gehen wir zurück zu Thukydides Falle. Russland weiß, dass die Vereinigten Staaten es von der Bildfläche löschen wollen. Es rechnet mit einer möglichen Invasionszerstörung. Sein Territorium ist jedoch riesig und seine Bevölkerung nicht ausreichend zahlreich. Es kann seine Grenzen, die zu groß sind, nicht verteidigen. Es hat seit dem 19. Jahrhundert ein Konzept erdacht, sich zu verteidigen, indem es seinen Gegnern ausweicht. Als Napoleon und später Hitler Russland angriffen, verlegte es seine Bevölkerung immer weiter nach Osten. Und es brannte seine eigenen Städte nieder, bevor der Eindringling ankam. Letzterer war nicht in der Lage, seine Truppen zu versorgen. Er musste dem Winter mittellos trotzen und sich am Ende zurückziehen. Diese Strategie der verbrannten Erde funktionierte nur, weil weder Napoleon noch Hitler logistische Stützpunkte in der Nähe hatten. Das moderne Russland weiß also, dass es nicht überleben kann, wenn US-Waffen in Mittel- und Osteuropa gelagert werden. Deshalb hat Russland am Ende der Sowjetunion gefordert, dass die NATO niemals nach Osten expandiert. Der französische Präsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, der die Geschichte kannte, forderten vom Westen, diese Verpflichtung einzugehen. Während der deutschen Wiedervereinigung entwarfen und unterzeichneten sie einen Vertrag, der garantierte, dass die NATO niemals die Oder-Neiße-Linie, also die deutsch-polnische Grenze, überschreiten würde. Russland hat diese Verpflichtung 1999 und 2010 mit den OSZE-Erklärungen in Istanbul und Astana in Stein gemeißelt. Aber die Vereinigten Staaten haben sie 1999, Beitritt von Tschechien, Ungarn und Polen zur NATO, 2004, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien, 2009, Albanien und Kroatien, 2017, Montenegro, und erneut 2020, Nordmazedonien, gebrochen. Das Problem ist nicht, dass sich all diese Staaten mit Washington verbündet haben, sondern dass sie US-Waffen bei sich gelagert haben. Niemand kritisiert, dass diese Staaten ihre Verbündeten gewählt haben, aber Moskau wirft ihnen vor, als hintere Basis für das Pentagon in Vorbereitung auf einen Angriff Russlands zu dienen. Zum Bild. Quelle: fulternet.org. Victoria Nuland kannte Leo Strauss nicht persönlich, wurde aber von ihrem Ehemann Robert Kagan in dessen Denken geschult. Gemeinsam gründeten die beiden Eheleute das Projekt For a New American Century, die Denkfabrik, die zu einer Katastrophe aufrief, die mit der von Pearl Harbor vergleichbar war, um ihre Politik durchsetzen zu können. Die Anschläge vom 11. September 2001 waren für sie eine göttliche Überraschung. Wie der Krieg in der Ukraine erschütterten diese verabscheuungswürdigen Angriffe nicht die Macht der USA, sondern haben ihnen im Gegenteil erlaubt, weiter zu bestehen. Im Oktober 2021 kam die Straussianerin Victoria Nuland, die Nummer 2 des US-Außenministeriums, nach Moskau, um Russland aufzufordern, die Entfaltung von US-Waffen in Mittel- und Osteuropa zu akzeptieren. Sie versprach, dass Washington im Gegenzug in Russland investieren würde. Dann drohte sie Russland, wenn es sein Angebot nicht annehmen sollte, und kam zu dem Schluss, dass sie Präsident Putin vor ein internationales Tribunal stellen würde. Moskau reagierte, indem es am 17. Dezember einen Vorschlag für einen Vertrag vorlegte, der den Frieden auf der Grundlage der Achtung der Charta der Vereinten Nationen garantiert. Das ist es, was den aktuellen Sturm verursacht hat. Denn die Achtung der Charta, die auf dem Grundsatz der Gleichheit und Souveränität der Staaten beruht, setzt eine Reform der NATO voraus, deren Funktionsweise im Gegenteil auf einer Hierarchie unter ihren Mitgliedern beruht. In der Thukydides-Falle gefangen, schürten die Vereinigten Staaten dann den aktuellen Krieg in der Ukraine. Wenn wir annehmen, dass es ihr Ziel ist, Russland von der internationalen Bühne zu verjagen, wird die Art und Weise, wie die Angelsachsen auf die ukrainische Krise reagieren, vollkommen klar. Sie versuchen nicht, die russische Armee militärisch zurückzustoßen oder die russische Regierung in Verlegenheit zu bringen, sondern alle Spuren der russischen Kultur im Westen zu beseitigen. Und zusätzlich versuchen sie, die Europäische Union zu schwächen. Sie begannen mit dem Einfrieren der Vermögenswerte russischer Oligarchen im Westen, eine Maßnahme, die von der russischen Bevölkerung begrüßt wurde, die sie als illegitime Nutznießer der Plünderung der UdSSR betrachtet. Dann zwangen sie westliche Unternehmen, ihre Aktivitäten mit Russland einzustellen. Schließlich schnitten sie russische Banken vom Zugang zu westlichen Banken, das SWIFT-System, ab. Wenn diese finanziellen Maßnahmen jedoch für russische Banken auch katastrophal waren, aber nicht für die russische Regierung, sind die Maßnahmen gegen in Russland tätige Unternehmen im Gegenteil günstig für Russland, das ihre Investitionen zu niedrigeren Kosten zurückerhält. Darüber hinaus verzeichnete die Moskauer Börse, die vom 25. Februar, dem Tag nach der russischen Reaktion, bis zum 24. März geschlossen war, einen Anstieg, als sie wieder geöffnet wurde. Während der RTS-Index am ersten Tag um 4,26% fiel, misst er hauptsächlich spekulative Aktien, im Gegenteil, der MOEX-Index, der die nationale Wirtschaftsaktivität misst, stieg um 4,43%. Die wahren Verlierer der westlichen Maßnahmen sind die Mitglieder der Europäischen Union, die die Torheit hatten, sie zu ergreifen. Bereits 1991 schrieb der Straussianer Paul Wolfowitz in einem offiziellen Bericht, dass die Vereinigten Staaten verhindern müssten, dass sich eine Macht derart entwickelt, dass sie mit ihnen rivalisieren kann. Zu dieser Zeit lag die UdSSR in Trümmern. So wies er auf die Europäische Union als potenziellen Rivalen hin, der besiegt werden muss. Genau das tat er 2003, als er Nummer 2 im Pentagon wurde, und Deutschland und Frankreich verbot, sich am Wiederaufbau des Irak zu beteiligen. Davon sprach auch Viktoria Nuland 2014, als sie ihren US-Botschafter in Kiew mit Faxe EU anwies.